Gehen wir in die Fortsetzung des Bibeltextes der Offenbarung. Für heute Kapitel 2 sind es eigentlich nur ein paar wenige Verse. Zuerst Vers 2. Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, welche sich Apostel nennen und sind es nicht, und hast sie als Lügner erfunden, und du hast Ausharren und hast getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Was sagt uns dieser Text? Zwei wichtige Dinge. Ich finde das aus, Kernaussage. Richtig. Kernaussage, ich kenne. Nebenaussage. Du hast oder bist. Ich kenne, eben auch sage, du hast oder bist. Wenn jemand Jesus begegnet, dann begegnet er einem, der kennt. Wir müssen uns Jesus nicht vorstellen und sagen, ach ja, ich bin der und der. Ich habe schon so viel Schlimmes erlebt oder mir geht es im Moment gerade so. Er weiß das. Zweitens, und das gehört zusammen, er ist der unumschränkte, Allwissende. Und was ist das Zweite? Über die Nebenaussage kommen wir dazu. Bitte? Er würdigt das, was wir tun und das, was wir sind. Die Beziehung Gottes zu Menschen besteht nicht in einer Idee. Ich habe vor Jahren mal eine ganz tragische Geschichte erlebt. Als wir nach Cancun gezogen sind, wohnte in unserer Nähe eine alte Frau. Und die hat aller Welt erzählt, dass ein Doktor so und so von so und so sie liebt und von Jugend an verhindert war, gerade so verhindert war, sie zu heiraten. Sie hat als über 70-jährige Frau gehofft, dass der Doktor so und so sie heiratet. Und sie hat es wie eine fixe Idee gehabt. Ihr ganzes Leben war davon geprägt, dass sie sich das eingebildet hat, dass ein Mann, bei dem sie, glaube ich, mal als junges Mädchen in Stellung gewesen war, sich so um sie bemüht, dass er sie heiratet. Ich habe auch vorige Woche, als wir unterwegs waren, eine ähnliche Geschichte von einer jungen Frau gehört. Sie bildet sich ein, ein berühmter Sänger in dem Land, in dem wir waren, würde sich für sie interessieren. Sie hat Tausende dafür ausgegeben, um einen großen Ball teilzunehmen, hat sich und die Familie damit ins Unglück gestürzt und erzählt überall, dass ja das ihr Freund ist. Und als sie gefragt worden ist, was er denn mit ihr gemacht hat und ob er mit ihr getanzt hat, hat sie gesagt, nee, der hat mich nicht erkannt, weil ich so schön bin. Also sie hat sich so aufgedonnert, dass sie dann der Meinung war, sie ist so schön, dass er sie nicht mehr erkannt hat und deswegen hat er sich mit ihr nicht beschäftigt. Das ist eine tragische Sache, kann man drüber lachen. Aber ich denke, dass viele Leute Gott gegenüber eine ähnliche Vorstellung haben. Sie müssen ihn beeindrucken. Sie müssen in Traum befriedigen, wie er den, also wie man das Verhältnis zu ihm aufbauen könnte. Dass man ihm zeigt, was man alles kann und macht und wie gut man ist. Und in Wirklichkeit kennt er alles und er würdigt uns schon. All unsere Werke, das ist auch ein entscheidender Punkt. Nicht unsere Blasen, nicht unsere Ideen, nicht unsere Hirngespinste. Gott würdigt unser Tun. Und ich finde das unglaublich ermutigend, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der uns, ja, der uns erdet. Ja, wo es um Tatsachen geht und nicht um Pläne oder um Beratungen oder sowas. Und deswegen ist tatsächlich so unendlich viel Sinnloses im christlichen Bekenntnis. Da werden ganze Räte geschaffen, also Weltkirchenrat, ökumenischer Rat der Kirchen. Und da kannst du noch eine ganze Rätersammlung dazu finden. Und es passiert eigentlich nichts Substanzielles. Man berät, und das war es dann auch schon. Und Gott kennt dabei alles. Und man könnte längst anderen dienen. Und diese Abertausende oder gar Abermillionen, die dafür aufgewendet werden, werden besser angewendet, um Menschen zu dienen, die Not sind, und andere zu unterstützen, die das Evangelium zu verkündigen. Da fragt Gott nach. Nicht, wie viele Gremien haben wir vorgestanden, wie viel Beratungsarbeit haben wir geleistet, sondern welche praktischen Dinge prägen unser Leben. Ich kenne. Ich weiß. Du hast, du bist. So werden wir mal vor Gott stehen. Da geht es nicht darum, ja, wolltest du dann dieses oder jenes machen, sondern hast du es getan? Und für mich die wichtigste Sache ist dieses kleine Gleichnis, was Jesus mal seinen Jüngern sagt, von diesen beiden Söhnen. Und zwar, wer hat den Willen des Vaters getan? Der eine, dem der Vater sagt, geh, arbeite, und er sagt, ja, Vater, aber tut es nicht. Oder der andere, der sagt, nee, ich habe keine Lust, und danach reut es ihn und er tut es doch. Wer?
Der Zweite.
Der Zweite. Nicht der, der die Sprüche macht, sondern der es tut. Und ihr Lieben, deswegen ist es so einfach, den Willen Gottes zu tun. Wir brauchen ihn nur zu tun. Nicht uns zu überlegen, ob und vielleicht oder große Versprechungen zu machen, sondern tun. Und da kann man immer wieder, sagen wir jeden Tag ganz nüchtern hinkommen und sagen, ach ja, danke für die Gelegenheit, die ich habe. Danke für die Möglichkeiten, die ich habe. Und ich will sie tun. Nächster Vers. Das ist ja Vers 11. Wer liest uns den? Ja.
Weil auch hat Hören, was du gleich noch in Hören sagt, überwindet wird und beschädigt werden von dem zweiten Tode.
Dabei geht es eigentlich nur um den ersten Teil. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, muss man sich fragen, gibt es denn Leute, die kein Ohr haben?
Ich?
Ja.
Ja, ich bin vielleicht dabei, aber hören nicht so wirklich zu, oder? Also die Leute sind auch für die Hunger, das hat so, dass die deshalb weggehen, weil die nicht bestimmt nicht so viel Leute sehen oder so.
Na, vielleicht meine ich auch, also, dass sie also im wachen Geist, also nicht nur ja, so mit dem Ohr, sondern mit dem Herzen.
Das Ohr ist mit unserem Geist sehr eng verknüpft. Weil mit dem Ohr nehme ich nämlich Geist auf, Geist und Wort, ist ja dasselbe. Der Geist eines Menschen teilt sich über seine Worte mit. Und unser Ohr ist die Fähigkeit, den Geist eines anderen zu empfangen. Und eben auch den Geist Gottes. Und deswegen sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Von daher ist das Hören enorm wichtig. Wobei eine Sache eben wichtig ist, noch zusätzlich, dass man nicht nur Hörer, sondern eben auch Täter des Wortes Gottes ist. Aber die Tat kommt aus dem Hören oder der Glaube kommt aus der Predigt. Ja.
Deswegen ist es auch wichtig, wenn man so eine Bibel liest, dass man sich das vorliest, also selber vorliest, dass man das auch hört.
Eben, wer Mühe hat, irgendwas aus der Bibel zu verstehen, oder beim Bibellesen Mühe hat, überhaupt da was zu begreifen, ist das die Methode, dass man das laut liest. Dann hört unser Ohr. Ich habe nichts zu regulieren am Gebetsleben eines anderen, aber so hat sich meins verändert, dass ich aufgehört habe, in Gedanken zu beten, weil mir das immer weggedriftet ist, sondern dass ich angefangen habe, meine Gebete wenigstens zu flüstern. Das ist der Unterschied. Unser Ohr wird beteiligt und damit schließt sich ein Kreis zwischen unserem Geist und der wiederum wird beflügelt durch das, was er hört. Wer ein Ohr hat, höre. Es erinnert mich an zwei Dinge aus dem Alten Bund. Bis auf den heutigen Tag ist das Volk Israel durch diese höhere Israel-Rufe geprägt. Ja, als Mose das Gesetz gelehrt hat, dann fing das damit an, höre Israel. Naja, die standen ja da, um zu hören, aber bevor uns das nicht gesagt wird, hören wir nicht automatisch. Höre Israel. Hörst du mich? So frage ich meine Kinder oft. Ein kleines Kind muss man an das Hören gewöhnen. Willst du nicht hören? Naja, ich habe alles gesagt, doch. Aber mach du es nicht. Also dieses Trainieren des Gehörs, das spielt eine ganz große Rolle. Das brauchen wir auch. Dass Gott uns erinnert. Weil es nämlich andererseits heißt, auch im Propheten Jesaja, hörend hören und sehend sehen sie nicht. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden. Die hören es, aber es kommt nicht an. Die sehen die Wunder Gottes, aber es berührt sie nicht. Weil sie sich innerlich verschlossen haben. Und für mich gibt es buchstäblich nichts Schlimmeres, als wenn Menschen weghören von dem rettenden Wort Gottes. Das ist überaus schrecklich. Und für mich ist es selber eine sehr schwere Anfechtung, wirklich eine echt schwere Anfechtung, wenn man das Wort Gottes verkündigt und man trifft auf Zuhörer, die Weghörer sind. Und man merkt, die driften innerlich ab. Sind nicht dabei. Eine schreckliche Sache. Nichts hindert das Wort Gottes so sehr. Nicht das Stottern, nicht die Angst, dass man vielleicht nicht das richtige Wort trifft, sondern das Desinteresse derer, die hören. Der nächste Vers. Steht schon im Kapitel 3. Und zwar das Ende des Verses 3. Offenbarung 3, Vers 3. Wenn du nicht wachen wirst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, um welche Stunde ich über dich kommen werde. Und wir lesen das mal in dem Zusammenhang des vorherigen Verses, dann hast du schließlich richtig. Wache auf und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Denke daran, wie du empfangen hast. Es steht ja nicht, denke daran, was du empfangen hast. Wie du empfangen hast. Wie empfängt man? Genau, mit offenem Herzen. Mit offenem Herzen kann ich nur das Wort Gottes in mich aufnehmen. Das ist dieses Gleichnis vom Ackerfeld, auf das der Same gestreut wird. Die aber mit gutem, aufrichtigen Herzen das Wort hören, in denen bringt es Frucht, 30, 60 und 100-fältig. Diese ganz wichtige Fähigkeit, die müssen wir uns erhalten, mit offenem Herzen. Wenn man an die Empfängnis denkt, ist das eine erstaunliche Sache. Dass ein Mensch geboren wird, braucht die Offenheit des Mutterlandes. Ich habe das letztlich erst wieder gehört. Bei jedem Samenausstoß werden Milliarden Samenzellen ausgesandt. Milliarden. Und an der Eizelle kommen etwa 10 bis 100 an. Erstaunt. Und da habe ich gedacht, wie ist das eigentlich, wenn jemand von Neuem geboren wird, braucht es auch Milliarden Worte Gottes, bis ein neues Leben kommt? Vielleicht nicht Milliarden, aber Millionen, denke ich schon, fast bei jedem. Wie viele tausend lebendigen Worte Gottes braucht es, bis das bei den Menschen endlich einem haftet? Wie vieles geht unterwegs verloren? Wie vieles ist so abgeschwächt, dass es nicht dort ankommt, wo es neues Leben schafft? Wie viel Geduld braucht Gott noch mit uns? Und deswegen achtet darauf, wie ihr empfangt. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Sind wir bereit? Also, ich sage das ja nicht von oben herab, sondern sind wir bereit für das Wort Gottes? Ist das etwas, was wir gerne empfangen, wo wir uns drauf freuen? Und wenn nicht, tu Buße. Ganz nüchtern. Tu Buße. Kehr um davon. Nimm das gerne an. Es ist, ich sage mal wieder das Beispiel, was Wunderbares, wenn man merkt, so das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern hat sich abgekühlt. Und man redet zwar noch miteinander, aber mehr auf einer sachlichen Ebene. Und mit einem Mal hat man wieder das Ohr und das Herz des Kindes. Eigentlich kann man als Eltern wenig dazu tun. Es braucht die Entscheidung eines Kindes, sein Herz wieder zu öffnen. Da kann man sich abstrampeln, da kann man Geschenke machen. Wenn ein Mensch nicht will, dass das bei ihm ankommt, kommt es auch nicht an. Und das ist mit Gott. Wir können uns seiner Güte versperren. Oder wir öffnen. Dazu muss man umkehren und das ist eine große Freude. Nochmals Vers 13, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wie oft steht das insgesamt in diesen zwei Kapiteln? Siebenmal. Das ist eine der am meisten wiederholten Aufforderungen Gottes in der ganzen Bibel. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Siebenmal dasselbe. Tja, ist denn Gott ein Papagei?
Ich finde, allgemein in der Offenbarung oder so, ist die Zahl 7 so ganz schön oft, oder? 7 Siegel, 7 Geister, 7 Sterne, 7-mal halt die Wiederholung. Na, was wäre das denn, die Wiederholung? Also wenn das wiederholt wird, dann ist es immer noch wichtiger, oder?
Ja. Wir wissen schon, wenn eine Sache zweimal gesagt wird, ist sie endgültig. Wenn etwas 7-mal gesagt wird, dann ist das sowas von entscheidend wichtig. Wer ein Ohr hat, höre. Es steht nicht ein einziges Mal dabei, und wer kein Ohr hat, der höre eben weg. Sondern wer ein Ohr hat, höre. Und wisst ihr, was das heißt? Ich glaube, das bedeutet, dass die Menschen, die zu Jesus gehören, nicht aus der Verantwortung entlassen werden, und zwar auf Lebenszeit nicht aus der Verantwortung entlassen werden, immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder darauf zu achten, dieses Hören nicht zu verlieren. Man kann sich nämlich daran gewöhnen und denkt, naja, Gott hat mir schon so viel gesagt, reicht für mein restliches Leben. Vor kurzem hat mich Mitarbeiterin gefragt, was ist das denn eigentlich mit diesen Jungfrauen, mit diesem zusätzlichen Öl? Was ist das und wie kriege ich das? Ich fürchte mich. Es sind ja wirklich Menschen, die auf ihren Herrn warten. Es sind geladene Gäste, diese 7 Jungfrauen. Das sind keine, die irgendwie sich nebenbei einschleichen. Das sind alles welche, die Öl haben, das heißt, die den Geist Gottes in sich haben. Wie kommt das, dass die da doch nicht passend sind und einfach ausgeschlossen werden von der Hochzeit des Lammes?
Ich glaube, dass Gott das Prüfen, also Prüfen Gott, oder? Also wer dann wirklich die richtige Natur ist.
Das einzige Kennzeichen ist, sie haben mehr Öl mit. Sie haben eine Menge, sie haben zusätzliches. Es reicht nicht für andere dann, aber es reicht für eine unglaublich lange Zeit. Zusatzöl für die ganze Nacht. Dabei haben sie alle damit gerechnet, dass der Bräutigam bald kommt. Und ich glaube, der Schlüssel ist hier eben dieses wiederholte Höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus Christus in seiner Vielfalt, wie wir das gerade in dieser vorigen Einheit hatten, in dieser unterschiedlichen Art sich zu offenbaren. Es gibt so viele Gläubige, die geben sich mit so wenig zufrieden. Mir hat letztlich eine Frau gesagt, naja, der Psalm 23 und, was hat sie gesagt, und die goldene Regel, das ist das, das trägt, ach und die 10 Gebote, das reicht fürs ganze Leben. Boah, habe ich gedacht, dann wird sie so ein Leben führen wie ihr Mann. Der ernährt sich nämlich eigentlich nur noch von Bier. Es gibt so eine Genüge, so eine Selbstgenüge, die kann einem Angst machen, dass man sagt, naja, das bisschen, das reicht doch. Natürlich, man kann sich von Bier ernähren. Und man kann da einige Jahre fristen davon. Aber alles wird abgestumpft, alles wird schal, der ganze Mensch stinkt, wenn er sich so ernährt. Und so ist es auch mit dem christlichen Glauben. Wenn ich mich mit so einen schmalspurigen Sachen zufrieden gebe, ach, naja, ich bin ja gerettet, habe mich ja mal bekehrt und ich weiß so ein paar Dinge, ich weiß nicht, wie man in den Himmel kommt, dass ich mich nicht auf mich selber verlassen kann, darf, sondern muss mich auf Jesus verlassen. Und viel Unsinn mache ich auch nicht, das reicht. Und das, glaube ich, ist das der Boden, auf dem man dann zu einem Leben kommt, wo man zurückgelassen wird. Man weiß alles, man hat sogar den Geist Gottes, und doch ist man draußen, wenn Jesus wiederkommt. Und deswegen sind wir herausgefordert, in diese ganze Fülle hineinzugehen und dort drinnen zu bleiben. Nicht uns zufrieden geben und sagen, naja, ich weiß ja mehr als andere. So viele Bibelkenntnis, Mann, das sollen die anderen erstmal aufholen. Lass ich mal. Das geht nicht. Deswegen wird es immer und immer wiederholt. Und deswegen heißt es nochmal im Vers 19 und 20, sei nun eifrig und tue Buße, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Sei nun eifrig und tue Buße. Es gibt ein bemerkenswertes Buch von Julius Schniewind, das heißt Die Freude der Buße. Für viele ist Buße, also die Umkehr zu Gott, eine Herausforderung, ein Angang, ein Ärgernis. Und man denkt leicht, naja, hoffentlich habe ich es bald hinter mir. Ich habe mal jemanden gehabt, der hat gesagt, der kam zur Beichte, zum Gespräch, wo er seine Sünden vor Gott loswerden wollte. Und sitzt dann vor mir, schlägt die Hände in den Kopf und sagt, Scheiße, 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 Scheiße. Ich war so verdattert, ich weiß heute, wenn jemand so zu mir käme, würde ich ihn gleich wieder nach Hause schicken und sagen, der Scheiß ist die Schuld zu bekennen, dann packst du mal gleich wieder ein. Wenn das nicht eine Freude ist, das endlich loszuwerden, naja dann, du musst doch vor mir nichts offenbaren, was dir vielleicht peinlich ist. Diese Freude der Buße muss nämlich eine Ausprägung haben, und zwar sei eifrig und tue Buße. Also freu dich drauf. Geh mit ganzer Gewissheit. Mach das nicht so nebenbei, als ob das Allerschrecklichste und Schlimmste ist, sondern renne dahin. Das hat Luther gut gesagt und gut erkannt. Wenn mich meine Sünden verklagen, dann renne ich zum Kreuz und umfasse die Füße meines Heilands und sage, hier bin ich und hier hast du meine ganze Sünde. Diese Eifer, diese Freude, diese Erleichterung zu sagen, Herr, mit mir ist nicht viel los, aber du nimmst mich an. Dankeschön. So einfach kann unsere Gemeinschaft mit dem Vater auch wiederhergestellt werden. Und ist auch das ist Schlüssel des Tafels. Er hat die Kostbarkeit der Buße entdeckt. Er war ein Mann mit vielen Fehlern und mit gravierenden Sünden. Aber er hat das Geheimnis der Buße entdeckt. Und hat es wie kaum jemand im Alten Bund gelebt, uns vorgelebt. Ich wüsste niemand, ob noch jemand ist, oder? Ja, Manasse, der gottloseste König, kehrt um, aber von dem wird ganz wenig beschrieben. Aber bei David wird es ganz klar, er öffnet sein Herz, er lässt hineingucken in diese tiefe Verzweiflung, in diese tiefe Reue, die er hat. Und damit hat er den Schlüssel gefunden, wie er in die Gegenwart Gottes kommt, auch wenn er davon abgewichen war. Und das, ihr Lieben, gilt bis auf den heutigen Tag und auch für uns alle. Da bin ich sehr dankbar für. Und so dürfen wir in die Nacht hineingehen, dass wir nicht mit der Last unserer Schuld beladen bleiben müssen, sondern ich kann sagen, Vater, hier bin ich, ich habe gesündigt. Und dann werden wir erleben, dass er vergibt. Und dafür danken wir dir, Vater. Und dazu segne uns in dieser Nacht und in den vor uns liegenden Tagen. Amen.